Songpoeten, der Podcast.
Hallo liebe Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge der Songpoeten. Schön, dass ihr alle wieder am Start seid. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast. Ich freue mich irrsinnig und es war auch in der Vorbereitung, in der Recherche so krass, weil es so unfassbar viele Infos über diesen Mann gibt, weil der schon so viel gemacht hat und so irrsinnig vielfältige Dinge auch gemacht hat. Das ist der Wahnsinn. Erstmal sage ich Hallo zu meinem heutigen Gast, Heinz-Rudolf Kunze.
Heinz. Guten Tag.
Guten
miteinander.
Tag. Ja, schön, dass du da bist. Oder schön, dass wir hier bei dir sein dürfen. Ich erzähle erstmal ein bisschen über dich. Also Heinz-Rudolf Kunze wurde 1956 geboren in Espelkamp-Mittwald, ein Ort, bei dem man reflexhaft Gesundheit hinterher schieben möchte. Und nach einer Kindheit mit mehreren Umzügen ist er schließlich in Osnabrück gelandet. Die Eltern waren beide Lehrer und da war eigentlich schnell klar, der Junge macht was mit Sprache. Und ein Umweg führte Heinz-Rudolf Kunze über ein Lehramtsstudium, das er auch mit Bravour abgeschlossen hat. Und als er dann nach einem ersten Erfolg auf einem Nachwuchsfestival in Würzburg den ersten Plattenvertrag hatte, in der Tasche hatte, kam dann auch das erste Album Reine Nervensache. Und ein Musiker ist natürlich immer auch die Summe seiner Einflüsse und bei Heinz-Rudolf Kunze Jugendheld war zum Beispiel Pete Townshend von The Who. Er findet die Beatles ganz großartig und hat sich schon in den 80ern als Randy Newman-Experte kenntlich gemacht und verschiedene Texte über Randy Newman geschrieben. Mit einem neuen musikalischen Partner, und das meine ich nämlich eben auch mit der Summe der Einflüsse, kam dann plötzlich auch eine etwas neuere musikalische Ausrichtung. Und zwar nach einigen Platten hat Heinz-Rudolf Kunze einen neuen Partner gefunden, mit dem er zusammen Musik gemacht hat. Und da ging es dann darum, nicht immer so viel Kopf, sondern auch mal Herz einzusetzen. Und zwar deins, denn das ist mein Ganzes. Das war jetzt die super gute Überleitung von mir.
Ein Wortspiel.
Ein wahnsinnig raffiniertes. denn mit dieser Neuausrichtung kam dann auch Dein ist mein ganzes Herz. Es kam ein Weg zum Rock oder einfach viel mehr Rock zu integrieren. Die ersten Platten hatten ja auch schon ihre Rockmomente. Plötzlich ging es auf die ganz großen Bühnen in diesem Land. Abwechselnd in einem sehr engen Tonus wurde getourt und dann wieder ins Studio gegangen, um neue Songs aufzunehmen, neue Musik aufzunehmen. Heinz-Rudolf Kunze wird nicht müde, deutsche Musik zu retten. Er schreibt nicht nur für sich, er schreibt auch für andere, hat dabei eine irrsinnig große Range, die jetzt zum Beispiel von Milber bis Herman van Veen reicht und alles, was irgendwie dazwischen liegt. Und veröffentlicht quasi jedes Jahr ein Album seit Beginn seiner Karriere.
Sagen wir mal so, es gab mal ein paar Jahre, wo keins kam, dafür habe ich mich dann gerecht und im nächsten Jahr zwei gemacht.
Ja, sehr gut. Heinz-Rudolf Kunze sagt, er hat so viel Material, dass er jedes Jahr 5 Alben herausbringen könnte, aber die Plattenfirma sagt, wer soll das alles kaufen? Mach mal ruhig, Heinz.
Völlig richtig. Da hat die Plattenfirma leider recht, muss ich zähneknirschend zugeben. Ich würde gerne noch viel mehr machen, aber das wäre Irrsinn. Das kann man wirklich den Leuten nicht zumuten. Das kann keiner kaufen.
Dann in den 90ern lief dann vielleicht nicht mehr alles so glatt oder der Riesenerfolg im Schatten dieses Riesenerfolgs von Dein ist mein ganzes Herz passieren andere Dinge. Heinz hat dann auch mal in einem Interview erzählt, dass es auch eine Zeit war, in der er unter anderem mit Panikattacken zu kämpfen hatte, aber nicht auf der Bühne interessanterweise. Im Grunde genommen müssen die das gar nicht, denn Heinz-Rudolf Kunze hat auch in den 90ern irrsinnig erfolgreiche Sachen und Projekte angeschoben, mehrere Musicals auf Deutsch umgeschrieben oder Librettos für andere geschrieben. Und dann kamen die Nullerjahre und Heinz-Rudolf Kunze brennt im Grunde genommen immer noch so wie am ersten Tag, vielleicht sogar noch viel mehr. Er gründet mit Räuber Zivil noch ein neues Projekt, geht in den Deutschen Bundestag, geht in den Bundestag als deutscher Kultursachverständiger in eine Enquete-Kommission, schreibt für den Kirchentag eine Hymne, nimmt am Grand Prix Vorentscheid teil, wird Dozent an der FH in seiner alten Heimat Osnabrück. Also neben der eigenen Musik, die ja schon irrsinnig viel Zeit in Anspruch nimmt, macht er wirklich alles für, um und mit deutscher Musik, die ihn einfach so beschäftigt und offensichtlich auch begeistert. Er tourt nun auch solo, gibt Solokonzerte, hat jetzt irgendwie es gibt mittlerweile 3 Heinz-Rudolf Kunze-Projekte, um ihn live zu erleben. Und trotzdem hat er eine Gelassenheit, eine Ausstrahlung, in sich ruhend, eine Entspanntheit, die wahrscheinlich auch eine Summe all dieser Erlebnisse der letzten 20, 30 Jahre ist, aber die auch daraus kommt, dass er niemandem mehr etwas beweisen muss, sondern weiß genau, was er kann und was er liefern kann und wofür er steht und kann sich darin jetzt ganz wunderbar austoben. Vielleicht ist diese Ruhe aber auch zum Beispiel einem festen Ablauf zu Hause geschuldet, habe ich mal gelesen, dass Heinz zu Hause irgendwie morgens um 8 aufsteht und dann um 18 Uhr ist Schluss mit Arbeit und dann gibt's Essen und dann gibt es noch den Tatort am Sonntag.
Da ist was dran. Ja.
Oder vielleicht kommt die Entspanntheit auch von seiner Frau, die eine Konflikttrainerin ist, wie ich gelesen habe. Das kann ja vielleicht auch zur Entspanntheit beitragen. Von 1981 bis heute hat er 26 Studioalben gemacht, mehrere Bücher geschrieben, mehrere Musicals, verschiedene Live-Alben. Damit ist eigentlich im Grunde genommen ist niemals alles gesagt, wenn man die Sprache so sehr liebt wie Heinz-Rudolf Kunze. Und deswegen bin ich froh, dass er heute bei mir ist. Hallo Heinz.
Guten Tag. Ja, das war ja sehr ausführlich und das... stimmt auch alles, kann ich alles so stehen lassen, da sind keine Fehler dabei. Hat man ja oft, wenn man mit Medienpartnern arbeitet, dass selbst wenn sie es gut meinen und einem gar nichts Böses wollen, da immer so ein paar Falschinformationen reinrutschen. Das ist diesmal nicht so. Als erstes fällt mir dazu ein, das mit den Panikattacken hat, glaube ich, nicht unbedingt mit meinem Beruf zu tun. Ich habe dann irgendwo gelesen, dass bis zu 8 Millionen Deutschen schätzt man, diese Krankheit haben oder zeitweise haben.
Ja.
Und das ist ja dann ein Zehntel unserer Bevölkerung. Also ich bin wahrlich nicht ganz alleine.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass es 8 Millionen Sänger gibt.
Das stimmt. Nee, ich hatte das auch mal. Und deswegen, ich habe mir das dann immer damit erklärt, dass das sowas mit so einer, wir haben mit so einem kreativen Idee oder so zu tun hat. Oder müssen ja auch nicht alles Sänger sein, die das haben, aber Menschen, die so ein grundsätzlich kreativeres Verständnis haben von den Dingen.
Ich bin nie der Sache auf den Grund gekommen. Ich weiß nicht, was es ist.
Ja.
Ich lege mir das so zurecht, dass ich glaube, es war die Schwierigkeit, mit dieser Diskrepanz zurechtzukommen. Einerseits diese große Öffentlichkeit und andererseits der Rückweg ins Private. Ich habe diesen Umschaltvorgang nicht richtig geschafft.
Mhm.
Also wenn dann ich zu Hause war und der Beifall nicht mehr da war, kam ich mit der Situation als Privatmensch nicht zurecht.
Ja.
Denn das hast du eben zutreffend gesagt, das ist mir komischerweise nie im Beruf passiert. Ich hatte nie Angst, eine Bühne zu betreten oder so. Da ging immer alles gut.
Ja.
Ich habe diese Krankheit nur im Privatleben gehabt. Das war völlig absurd, aber so ist es.
Ja. Verstehe. Ja, ich glaube, wenn ich Auftritte hatte oder irgendwie sowas vor Publikum gemacht habe, hatte ich das auch gar nicht. Da war das auch sofort weg, da hatte ich auch eine Sicherheit. Aber dann, wenn ich irgendwie alleine war oder so und so Zweifel kamen, dann kamen die auch manchmal. Und irgendwann hat sich das dann auch so hochgesteigert. Aber gut. Fangen wir mal ganz von vorne an.
Ja.
Du bist auf dem Land groß geworden. Ich habe irgendwann mal in einem Interview habe ich gelesen von dir, das gesagt, es war so toll. Du hattest irgendwie das Moor, die Felder. Du hattest so eine Weite, so eine flache Weite. Du hast das als Kind irrsinnig genossen, dass das eben so ländlich war, dass das so Countryside war.
Ja, aber ich habe das ein bisschen übertrieben in dem Lied. Das hört sich so an, als wäre ich ein reinrassiger Countryboy. Das stimmt nicht ganz. Das waren nur 3 Jahre. Nur von 3 bis 6 habe ich auf so einem idyllischen Bauerndörfchen meine Zeit verbracht. Danach wurden es dann schon Kleinstädte.
Ja.
Und
ja, ich habe auch gelesen, dann deine Einschulung, weil deine Eltern waren ja Lehrer.
Ja.
Und deine Einschulung hast du direkt auch bei deinem Vater in der Klasse gemacht.
Ja, das war eine Zwergschule, wie es das heute wohl gar nicht mehr gibt.
Ja.
Mein Vater unterrichtete 1 bis 4 und ein anderer Lehrer 5 bis 8 die Klassen.
Ja.
Und ich konnte aber schon relativ viel, weil ich mir selber vor der Schule schon Lesen beigebracht hatte. Ich wollte unbedingt die Hör zu lesen können, um meinen Eltern zu beweisen, welche Sendungen für mich im Fernsehen kommen.
Sehr gut. Gute Motivation.
Ja, ja. Und insofern hatte ich das zweifelhafte Vergnügen, beim eigenen Vater eingeschult zu werden. Aber er war kein schlimmer Lehrer und er war auch kein schlimmer Vater. Also da kann ich kaum mit Geschichten des Generationskonfliktes dienen. Der ist bei mir quasi ausgefallen, weil mein Vater eigentlich das, was ich wollte, immer unterstützt hat. Der hat, sobald er gemerkt hat, dass ich mich für Musik interessierte und für Dichtung, das aus Kräften gefördert, muss man sagen. Ja. Und weil er selber davon geträumt hatte, Künstler zu werden und sich nicht getraut hat. Ja. Deswegen war er total von den Socken, als ich das dann wirklich wollte. Und hat mir auch keine Steine in den Weg gelegt.
Ja. Also, wie ist das denn? Ich hatte auch gar nicht so das, den Eindruck, dass das quasi ein Konflikt gewesen wäre zwischen dir und deinem Vater. Aber wie ist das denn als Schüler neu in einer Klasse, vielleicht auch neu im Ort und dann auch noch der Sohn des Lehrers zu sein? War das nicht schwierig?
Also in der Grundschule ist es vielleicht noch nicht so schön. Das war damals eine ganz, ganz andere Zeit. Ja. Das war in der ersten Hälfte der 60er Jahre. Ja. Auf einem Moordorf an der holländischen Grenze, wo eine andere Zeitrechnung galt als in der Großstadt. Damals gab es wirklich noch diesen großen Unterschied zwischen Stadt und Land. Und wenn in Hamburg was passierte oder in Berlin oder in München, dann dauerte das, ich sag mal, länger als ein Jahr, bis die Auswirkungen davon, bis diese Beben, bis diese Schockwellen auf dem Land ankamen. Es war eine ungeheuer langsame Lebensweise. Ja. Nur Bauern. Und diese Bauern hatten alle einen unglaublichen Respekt vor uns als Flüchtlingsfamilie, die wir Hochdeutsch sprachen. Ja. Und die wollten unbedingt, dass ihre Söhne, ihre Töchter auch Hochdeutsch lernen und nicht in diesem Moorplatt stecken blieben. Ja. Also da war der Lehrer wirklich noch wie im 19. Jahrhundert eine Respektsperson, wie der Pfarrer. Ja. Und das war der Meister. Und ich war der Sohn vom Meister und die ganzen Bauernfrauen haben mich auf Händen getragen. Es war wirklich eine paradiesische Kindheit. Und die Bauernkinder waren auch überhaupt nicht neidisch oder aggressiv oder so. Ich war niemals der Prügelknabe. Also die haben alle unsere Nähe gesucht und haben sich gefreut, wenn ich mit ihnen gespielt habe und so. Also eine schönere Kindheit kann man sich eigentlich nur im Kinderbuch malen. Also das war einfach traumhaft. Und ich war sehr böse auf meine Eltern, als sie da weggezogen sind, angeblich wegen meiner Gesundheit. Irgendein Arzt hat meiner Mutter eingeredet, ich würde das Moorklima nicht vertragen, deswegen sind wir da weg. Ja. Und ich gebe zu, wenn man in die Pubertät kommt und dann Jugendlicher ist, ist es da vielleicht ein bisschen sehr einsam. Also dann hätte man da schon weggewollt. Aber dass ich mit 6 schon weg musste, fand ich tragisch für den weiteren Verlauf meines Lebens. Ja. Naja, dann ging es in den Harz, das war ganz anders und dann ging es nach Osnabrück und da bin ich dann aufgewachsen, mehr oder weniger, ja, und habe den größten Teil meiner Jugend und auch noch die Anfänge meiner Musik verbracht, bis ich dann in die Nähe von Hannover gezogen bin, wo ich heute noch lebe.
Und Osnabrück, das war aber dann ja schon im Grunde genommen, also zumindest im Vergleich zum Moor, das war ja dann schon sehr urban, das war ja schon Stadt.
Ja, das schon. Mein Vater hat dann nicht nur als Lehrer, sondern zeitweilig auch an der pädagogischen Hochschule als Assistent gearbeitet, hatte dann also auch mit Studenten zu tun. Aber auch Osnabrück war dann Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre auch noch eine sehr langsame, gemächliche, mittelgroße westdeutsche Stadt. Ja. Ich kann mich noch daran erinnern, dass die Studentenunruhen in Berlin und anderswo auch mit Verzögerung in Osnabrück eintrafen. Also das da war Rudi Dutschke schon angeschossen, da merkte man die ersten Anzeichen in Osnabrück. Das wurde dann quasi von den Studenten in Osnabrück nachgespielt.
Und dann, du warst ja dann auch, du wurdest ja dann auch einer davon. Du hast ja auch in Osnabrück dann studiert.
In Osnabrück und Münster, ja.
Und da hast du Germanistik und Philosophie auf Lehramt.
Ja. Naja, auf Lehramt mehr oder weniger aus Verlegenheit, weil ich das nicht ganz ohne Abschluss machen wollte. Ja. Einer meiner Germanistikprofessoren hatte mir eine Assistentenstelle versprochen und hat gesagt, mach mal deine Lehrerausbildung zu Ende und dann hole ich dich da raus aus der Schule und dann kommst du zurück an die Uni. Das war mein eigentlicher Plan.
Ah ja.
Und dann kam die Musik dazwischen und hat alles umgeworfen.
Ich dachte, ich hatte so spekuliert, als ich es gelesen habe, dass du auf Lehramt studiert hast wegen deinen Eltern.
Nein, ich wollte nie Lehrer werden, ich wollte nur nicht ohne Abschluss dastehen.
Ja, verstehe.
Ich habe immer gegrübelt, auch als ich an der Schule dann mein Referendariat machte, wie komme ich hier wieder raus?
Es gab auch noch, das noch ganz kurz, es gab so eine schöne Anekdote, also wie du auch gerade eben gesagt hast, dein Vater hat dich immer unterstützt, deine Mutter, der war das irgendwie nicht so richtig was, dass du Künstler wirst, irgendwie, die hatte so ein bisschen Sorge.
Ja, dass meine das Mutter so, ist eine klassische deutsche Mutter
ja.
gewesen, die sich natürlich Sorgen macht, ob ihr Sohn davon leben kann. Und sie stand der Sache etwas skeptisch gegenüber. Nicht feindselig, das kann man nicht sagen, aber Es hat doch einige Zeit gedauert, bis sie sich vorstellen konnte, dass man aus so einer Sache ein Leben machen kann, einen Beruf, der länger dauert. Und ich gehöre ja nur noch zu der glücklichen Generation Grönemeyer. Der Herbert ist quasi genau gleich alt wie ich. Ich glaube, wir sind ein paar Wochen auseinander nur. Ja. Wir konnten daraus noch ein Leben machen. Ich weiß nicht, ob das den jungen Kollegen heute gelingen wird, die heute anfangen, in dieser schnelllebigen Zeit, wo man auch so schnell weggeworfen wird, wenn man nicht gleich Erfolg hat. Heute ist das, glaube ich, 100-mal schwieriger, sich vorzustellen, ich mache das ein Leben lang. Bei uns ging das noch.
Und dann gab es diese Anekdote, habe ich irgendwo gelesen, das fand ich irgendwie, also wenn ich das richtig verstanden habe, das fand ich irgendwie ganz, ne, ganz schön, dass dein Vater im Lehrerzimmer irgendwie alle immer so ein bisschen gefragt oder allen gesagt hat, na, habt ihr schon den neuen Jimi Hendrix gehört? Das stimmt, und so, dass er ein bisschen angeben wollte. Ja,
das fand ich an meinem Vater wirklich bemerkenswert. Der kam öfter zu mir in mein Kinderzimmer und wenn ich da laute Musik hörte und hat sich dann informiert, was ich da so höre und hat sich auch tatsächlich für sowas interessiert und er genoss es natürlich in seinem Lehrerkollegium dann der hippe Lehrer zu sein, der seine Kollegen damit schockieren konnte, dass er überhaupt wusste, wer Jimi Hendrix ist.
Sehr gut. Dann hast du eben fertig studiert und dann, das ist ganz interessant, weil das liest man dann so in den verschiedenen Biografien, die es so im Netz über dich zu finden gibt.
Wo übrigens auch viel Mist drin steht.
Ja, also ist ja oft so. Ja.
Seltsame Dinge, die ich nie gemacht habe. Also,
ja, man muss dann auch immer versuchen, da.
Wir können jetzt einiges richtig stellen.
Naja, also
jetzt, liebe Hörer, jetzt wird es aufgeklärt für alle Zeit.
Ich habe versucht, das rauszufiltern, was mir plausibel erschien. So richtig plausibel erscheint mir nicht, wie ein Osnabrücker, ein junger Osnabrücker Musiker bei einem Nachwuchswettbewerb in Würzburg, bei einem Pop-Nachwuchswettbewerb in Würzburg landet.
Ganz einfache Erklärung. Das war ja eine Aktion der Deutschen Phonoakademie, also eine sehr seriöse Sache, die bundesweit beworben wurde. Ja. Und alle Radiosender haben Aufforderungen gesendet, daran teilzunehmen. Und ich habe ganz normal im NDR gehört, liebe aufstrebende Musiker, schickt eine Kassette zur Deutschen Phonoakademie mit 15 Minuten eurer eigenen Musik und dann kommt ihr da in einen Wettbewerb und vielleicht, wenn ihr Glück habt, werdet ihr zur Endausscheidung dann in Würzburg eingeladen. Das Wichtige und der große Unterschied zu den heutigen Casting-Geschichten war, es ging eben darum, dass es unbedingt die eigene Musik sein sollte. Man sollte da nicht antanzen wie eine Marionette und irgendwas nachsingen. Es war überhaupt nicht interessant, sondern gesucht wurden junge Musiker, die ihr eigenes Ding schreiben und dann auch interpretieren. Also ein ganzheitlicher Künstler wurde gesucht. Ja. Ich habe diesen Aufruf im Radio gehört, im Studium, war schon sehr weit, denn dieser Aufruf kam im Radio, ich denke im Sommer 1980, die Endausscheidung, zu der ich dann eingeladen wurde, was mich völlig umhaute, ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet, war am Schicksalstag der Deutschen, wie er später genannt wurde, am 9. November. Insofern nannte man das später Schicksalstag der Deutschen. Mein Schicksalstag war es auf jeden Fall, aber damals wusste das weder Deutschland noch ich. Ja, da wurde ich also nach Würzburg eingeladen, da war dann das Finale in drei Sparten, Rock, Jazz und ich habe gewonnen die Abteilung Folk Lead Song, die es auch noch gab. Also für alle Leute, die man nicht so richtig einsortieren konnte. Ja. Und das war eben eine Zeit, das kann man jungen Menschen heute gar nicht mehr klar machen. Das glauben die einem einfach nicht. Es war das Paradies. Die Plattenfirmen hatten dicke Portemonnaies. Es ging ihnen wunderbar. Es wurden Hunderttausende, wenn nicht Millionen von Schallplatten verkauft. Die CD war noch nicht mal erfunden. Und im Stadttheater Würzburg saßen in den ersten 5 Reihen nur Leute von den Schallplattenfirmen, die darauf warteten, jeden sofort einzukaufen, der gewonnen hat. Also alles, was da gewonnen hat, kriegte sofort einen Schallplattenvertrag. Und ich ging von der Bühne als Gewinner dieser einen Abteilung und bekam an dem Abend noch 5 Angebote von Plattenfirmen. Ach, das war wie im Märchen. Ja. Das gibt's heute gar nicht mehr. Ja. Und konnte mir dann in aller Ruhe einen Anwalt und Musikverleger nehmen, den mein Partner Mick Franke gut kannte. Und der konnte dann in aller Ruhe die Angebote sortieren und sich das Beste aussuchen für uns. Ja, das war ein Traumstart. Das war einfach ein Zeitfenster, das ganz, ganz weit offen stand. Ja. Und ich war einmal in meinem Leben im richtigen Moment an der richtigen Stelle.
Wahnsinn. Das ist ja echt. Weißt du noch, wer Rock gewonnen hat?
Rock hat gewonnen eine ziemlich gute Funk-Formation aus Süddeutschland, Skrifis hießen die. Ja. Die sind aber nichts geworden, obwohl die eigentlich sehr, sehr gut spielten. Ja. Typische, damals typisch süddeutsche Band. Also alles, was unterhalb der Rhein-Main-Ecke war, war viel stärker von AFN beeinflusst als von BFBS. Ja. Im Norden war BFBS, das waren die Rocker, und im Süden war AFN die Funker. Ja. Ganz beeinflusst von schwarzer Musik. Ja. Die konnten das wirklich gut, aber da kam nichts bei raus. Und noch teilgenommen hat bei uns, in meiner Sparte übrigens, Birelli Lagren, ein Zigeunerjunge, der, damals nannte man das noch so, durfte man noch, der Zigeunerjazz spielte, also so wie so Attila Zoller und diese Leute. Wahnsinnig gut, unglaublich schnell, der in Fachkreisen wohl auch einen Namen hat, aber nicht so berühmt geworden ist, wie er es eigentlich verdient hätte. Und wer im Jazzbereich gewonnen hat, das weiß ich beim besten Willen nicht, denn die Jazzmusiker sind ja leider wirklich zu einem Schicksal verdammt, immer etwas Randständiges zu machen, das nur wenige Leute interessiert. Ich bin übrigens großer Jazz-Fan, habe eine riesige Jazz-Sammlung, aber wer damals gewonnen hat, weiß ich nicht mehr, weil der nie wieder aufgetaucht ist.
Hast du denn die Aufnahme noch, die du damals an den NDR geschickt hast? Oder an die Phono-Akademie?
Nee.
Das war, doof, dass man sowas immer verliert über die Jahre.
Ne? Ja, ja, das war durch die vielen Umzüge, die ich dann noch gemacht habe, ist es irgendwann abhanden gekommen, aber zumindest haben wir ja aus diesem Wettbewerb, das Stück Bestandsaufnahme ist ja die Live-Aufnahme aus Würzburg, die
tatsächlich?
Ist ja direkt drauf geblieben. Und das andere Stück war das Balkonfrühstück, das haben wir dann in Hamburg neu aufgenommen, und da diese beiden Lieder so lang sind, konnte ich auch nur zwei Lieder spielen, denn jeder durfte nur 15 Minuten.
Alles klar. Und dann, ja, dann hast du deinen Plattenvertrag. Das war doch, also ich meine, das muss doch irre gewesen sein, plötzlich einen Plattenvertrag in der Tasche zu haben.
Ja, das war es auch, und ich habe auch nur ganz kurz darüber nachgedacht und habe dann aber sehr schnell meine normale Lebensplanung links liegen lassen und habe gesagt, ich mache das jetzt. Ich will es zumindest versuchen. Wenn ich das nicht versuche, dann werfe ich mir das ein Leben lang vor. Ja. Also probieren muss ich das mal, ob das klappt, ob ich daraus ein Leben machen kann. Und wenn nicht, ja, dann werden das zumindest schöne 5 Jahre, denn auch das glaubt einem heute kein Mensch mehr. Es war ein 5-Jahres-Vertrag. Das gibt es heute nicht mehr. Ja, da bin ich ziemlich sicher. Also ich möchte den Newcomer sehen heute, der einen 5-Jahres-Vertrag hat.
Allerdings.
Damals war das eben so, die Plattenfirmen waren stinkreich, die platzten vor Geld aus allen Nähten und hatten Geduld und hatten Zeit und sagten, Siegfried Loch, mein verehrter erster Chef, heute hier in Berlin ansässig, macht das Jazzlabel ACT, jetzt als betagter alter Herr, hat sich seinen Lebenstraum erfüllt, hat ein Jazzlabel gegründet. Ja. Früher war er Chef von Warner Brothers und mein erster Boss. Der hat gesagt, der Junge braucht Zeit, das wird nicht gleich durch die Decke gehen, der muss sich entwickeln. Und der hat das richtig verstanden. Ich fing ja quasi bei Null an. Ich hatte keine richtige Amateurkarriere. Die meisten, die in Würzburg auftraten, die hatten schon jahrelang gemuckt und waren schon Halbprofis. Und ich war wirklich Amateur. Ich hatte bis zu diesem Auftritt in Würzburg vielleicht 10 Mal in meinem Leben in Studentenclubs gespielt. Das war's. Also musste ich tatsächlich öffentlich lernen. Ich ging im Frühjahr 81 dann zum ersten Mal ins Studio. Am Bass Klaus Vormann, der Bassist von John Lennon. Bei meinem ersten Album. Zieh dir das mal rein.
Und der hat ja auch die Cover gemacht für Revolver und so.
Ja. Und meins auch. Mein erstes. Und auf dem Sofa hinter mir lag Udo Lindenberg und hörte zu und gab Tipps. Ich dachte wirklich, ich bin im Märchen. Und ja, ich musste öffentlich lernen. Also jeder Schritt, den ich gemacht habe, bis dahin ist mein ganzes Herz, war ein Schritt öffentlichen Lernens und sich dran gewöhnens an diesen Beruf und an all das, was damit zusammenhängt. Und das war einfach eine Gnade der richtigen Geburt im richtigen Moment, das Alter erreicht zu haben, wo sowas gerade ging. Es war die Zeit der neuen deutschen Welle, darf man nicht vergessen. Und das explodierte ja gerade. Also zum ersten Mal hatten wir eine Situation, wo nicht nur Lindenberg deutsch sang und natürlich die Liedermacher, sondern wo Pop auf einmal möglich war mit deutscher Sprache. Und das machten ganz viele. Und alles, was dann an den Start ging, wurde als neue deutsche Welle erstmal bezeichnet. Ob es das war oder nicht, auch ich. Ja, so ging das los.
Und das erste Album, also reine Nervensache, das war ja textlich schon noch etwas verkopft. Und musikalisch war das aber ja so, also schon auf dem ersten Album hat das ja musikalisch irgendwie 4, 5 verschiedene mindestens Stile, jo, einfach so ausprobieren, was irgendwie gerade passt. Da gibt es dann so einen disco-esken Song und dann gibt es irgendwie einen Reggae und dann gibt es einen Punk-Song und so.
Das war halt alles in meinem Kopf drin und wollte wieder raus. Ja. Ich habe immer schon sehr eklektisch gehört, alles Mögliche.
Ja.
Und ich glaube, meine Texte sind schon so eine Art roter Faden, aber musikalisch, absolut, war ich immer ein Chamäleon.
Und wie war so die Resonanz aufs erste Album? Also da war doch tatsächlich so, du hast dein erstes Album aufgenommen und dann steht's im Laden. Das ist ja super aufregend und dann so darauf zu warten, wie werden die Leute darauf reagieren, was werden sie schreiben, was werden sie sagen?
Also ich hatte eine ziemlich große Aufmerksamkeit medial, als ich anfing, weil es so einen Typen wie mich einfach noch nicht gab. Ja. Ich hatte kurze Haare und trug eine noch etwas andere Brille damals als heute, noch viel biederer und braver und war auch so merkwürdig brav angezogen, und das hat irgendwie viel Aufmerksamkeit erzeugt. Wir haben, glaube ich, so um die 40.000 von der ersten Platte verkauft, was ein sensationeller Start war.
Ja.
Das Komische war nur, dass es dann so blieb ein paar Jahre. Also die Platten haben dann alle 40.000 verkauft, nicht weniger, nicht mehr.
Ja.
Und es fand kein richtiger Quantensprung statt, also so eine Erweiterung der Fanbase bis Herz. Das hat sich dann plötzlich verzehnfacht und dann wurde alles anders. Aber bis dahin war ich so ein bisschen ghettoisiert. So, die Band und ich, wir galten so als norddeutsche Bab.
Ja, ja, verstehe. Aber dann habt ihr wahrscheinlich auch wirklich versucht, da irgendwie rauszukommen oder da irgendwie weiterzukommen oder da höher zu kommen oder wie immer man das auch sagen kann.
Ja, nach ein paar Jahren hatte ich das Gefühl, dass ich mit meinem guten Freund Mick Franke nicht weiterkam.
Ja.
Denn Mick konnte eigentlich nicht E-Gitarre spielen. Stimmt, das hast du mal gelesen.
Der war eher so ein bisschen so ein Hippie, habe ich mal im Interview gelesen. Das war ein
Folk-Typ eigentlich. Der konnte gut Akustikgitarre spielen und sehr schön singen, zweite Stimme, aber die E-Gitarre war eigentlich für ihn ein Fremdkörper. Und dann sah ich nach einem Konzert von uns in Emden, werde ich nie vergessen, spät nachts eine Sache in der ARD, da spielten die Kings und als Vorprogramm Klaus Lage Band.
Hm.
Und dann sah ich den Rocco von Klaus Lage mit seiner blauen Les Paul, wie er da abrömerte, und dachte, verdammt nochmal, so einen brauchst du auch. Also Rocco ist schuld.
Sehr gut.
Da habe ich dann gesagt, so, jetzt muss ich mich umbesetzen, das geht so nicht. Also ich brauche einen richtigen Leadgitarristen, der mich unterstützt und der Feuer macht. Und dann habe ich mich schweren Herzens entschlossen, mich von Mick zu trennen, und die Plattenfirma hat mir dann geholfen, Heiner Lürich zu finden aus Hannover, der das eben konnte. Und von da an haben wir etwas mehr beefige Rockmusik gemacht und nicht so bizarres Zeug wie vorher. Die Platten bis Ausnahmezustand, bis zum vierten Album, das war alles so ein Spagat zwischen Neuer Deutscher Welle und Liedermacherei.
Ja.
Also hier der Sequencer und die Rhythmusmaschine und da die Akustikgitarre und das Klavier.
Ja.
Und als Heiner kam, wurde es geradliniger und hatte dann doch mehr mit Tom Petty als mit Konstantin Wecker zu tun.
Ja, und dann und mit Rainer kam er dann auch direkt, Dein ist mein ganzes Herz.
Der hat es mitgebracht, die Nummer, ja.
Ja. Ich habe mal gelesen, dass er hatte irgendwie den Song und wusste aber nicht so richtig, was er für einen Text dazu machen soll. Hatte auch mal einen englischen Text versucht.
Genau.
Das war irgendwie alles Kokolores. Und dann kamst du und hast dir den vorgeknüpft.
Ja, ich habe den Text an Führers Geburtstag geschrieben, werde ich nicht vergessen, am 20. April 1985. Ich habe die Eigenschaft, meine Texte zu datieren. Und als ich fertig war und das Datum drunter schrieb, dachte ich, ups. Ja, und so war es. Wir kamen zurück von einer NDR-Produktion mit Carlo von Tiedemann, werde ich auch nicht vergessen.
Die Schaubude.
Nee, so eine Live-Geschichte mit Radio und Fernsehen irgendwo im CCH.
Ja.
Und auf dem Rückweg auf der Autobahn habe ich den Text gemacht. Und dann haben wir das so probiert. Und ich war mir zuerst sehr unsicher, weil ich merkte eben so diese Gassenhauer-Qualitäten vom Refrain. Sowas in dieser Art hatte ich bis dahin noch nicht gemacht.
Ja.
Wahrscheinlich auch so ein bisschen aus elitärem Dünkel.
Wahrscheinlich.
Ich war halt ein typischer Studentenmucker, der eigentlich mit der breiten Masse gar nichts so wirklich zu tun haben wollte, obwohl ich immer Sehnsucht natürlich nach breitem Erfolg hatte. Aber was man dafür tun muss, das wollte ich eigentlich nicht tun. Und im Studio bei Conny Plank, dem berühmten Produzenten, mit dem wir arbeiten durften, war dann dieses Lied dran und ich sagte dann, Mensch, Conny, meinst du wirklich? Meinst du, ich kann das singen? Die schlachten mich doch dafür. Und Conny meinte, sing das Lied, Jung, du wirst es nicht bereuen.
Also das ist auch so, Conny Plank ist auch so eine unglaublich wichtige Figur für die deutsche Musik. Geschichte, ne? Also so jeder, der mit dem gearbeitet hat, für den war das echt ein besonderes Erlebnis.
Es war ein ganz besonderer Mensch und viel zu früh gestorben. Ja. Ich habe meinen Sohn nach ihm benannt. Mein Sohn heißt Paul Konrad Kunze.
Naja. Mhm. So, und jetzt kommen wir mal zu Connys weiser Vorhersage. Dann ist dieses Lied explodiert.
Ja. Das merkt man daran, immer ein guter Gradmesser, dass die Sekretärinnen der Plattenfirma das auf dem Gang pfeifen. Wenn das passiert, hast du einen Hit. Das weiß man dann.
Wie war das, einen Hit zu haben? Was ist, also das, du bist ja dann auch von Show zu Show, von Fernsehshow zu Fernsehshow irgendwie gezogen und das ist doch, also so, wenn man vorher, wie du selber sagst, so ein bisschen so elitäre Studentengedanken hat und dann plötzlich in, also wirklich mitten in dieser Supermaschine steckt.
Ich hatte das große Glück, dass ich mich ja langsam dran gewöhnen konnte. Ich hatte ja 4 Jahre schon Musik gemacht und erst im 5. Jahr passierte das. Also insofern war der Schock nicht ganz so groß. Es war abgefedert. Ich hatte schon ein bisschen Erfahrungen sammeln können. Aber es ist trotzdem neu, wenn du plötzlich erlebst, dass dich nicht nur die Leute in der Studentenkneipe in Osnabrück kennen, sondern jeder Tankwart auch. Das ist was anderes. Das merkt man schon, wenn man irgendwo tanken geht oder im Supermarkt steht und die Leute pfeifen oder summen das Lied. Dann ändert sich das Leben natürlich. Dann kommt auch Geld, viel Geld auf einmal. Die meisten Kollegen werden ja dann in Probleme gestürzt, weil sie nichts zurücklegen und sie dann die Steuer kalt macht nach einem Jahr, womit sie nicht gerechnet haben. Also das ist dann schon anders, klar, wenn man plötzlich so ein bisschen allgemeingut wird.
Ja. Aber das war doch, also wir reden jetzt auch von Mitte der 80er, ne? Wo auch Neue Deutsche Welle war und wo das auch alles so plötzlich so, das finde ich so spannend an der Zeit, dass das, was so unter Neue Deutsche Welle gelabelt wurde, dann aber auch in der Hitparade stattfand. Und dann war da auch zum Teil irgendwie, ich habe mal so Videos gesehen, Nena tritt in der Hitparade bei Dieter Thomas Heck auf und wird so von der Hälfte des Publikums ausgebuht, zu progressiv finden. Ja. So Nena, so was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann.
Da muss man aber wirklich mal sagen, Dieter Thomas, den ich sehr schätze, ich kann sehr gut mit dem Mann, der war schon auch ein cooler Typ, weil er das begriffen hat, dass ich da was tat. Ja. Und er hat seine Sendung eben geöffnet für diese Geschichten, Trio und wie das alles hieß. Ja. Und mich auch. Auf einmal war da nicht nur Chris Roberts und Roy Black drin, sondern eben auch die Neue Deutsche Welle. Und Dieter fand das spannend. Also der hat sich auch drauf eingelassen. Das fand ich super cool an dem Mann. Und wir haben uns auch wunderbar verstanden. Und ich habe alle seine Sendungen später besucht, Melodien für Millionen und was er alles gemacht hat. Ja. 3 goldene Stimmgabeln hat er mir verliehen. Und wir waren echt Freunde. Und ich finde es ganz, ganz schade, dass er jetzt sich zurückgezogen hat. Aber er ist ja nun auch schon sehr alt und glaube ich auch nicht mehr so gesund. Ja. Irgendwann musste Schluss sein. Aber der hat uns da alle reingelassen. Und das war schon spitzenmäßig. Und ja, es war eine Zeit, in der deutsche Musik wirklich explodiert ist. Da war zuerst die Neue Deutsche Welle mit all ihren bekannten Leuten, die heute noch als Oldie-Sänger so durch RTL-Shows ziehen, Hubert K. und Peter Schilling und wie sie alle heißen. Ja. Aber dann eben kam Grönemeyer, dann kam ich, dann kam Lage, dann kam Bab, dann kam Wolf Mahn, dann kam Ulla Meinecke, dann kam Ina Data und wie sie alle heißen, Herwig Mitteregger. Es war auf einmal eine Explosion von deutschen Sängern und Sängerinnen, die plötzlich ein Publikum hatten und auf einmal war das okay, Deutsch zu singen und man wurde nicht mehr in den Radioanstalten gefragt, warum singen sie eigentlich Deutsch? Das war vorher immer so, dass man diese Frage gestellt bekam und sich dafür rechtfertigen musste, in seiner eigenen Sprache zu singen. Muss man sich mal vorstellen. Heute ist das normal, aber als ich angefangen habe, war das noch nicht normal.
Also weil es auch plötzlich quasi, so sagen wir mal, einfach international klingender Pop auf Deutsch war. So, ne? Weil vorher war deutsche Musik halt immer Schlager. So.
Es gab vorher eigentlich nur Schlager auf Deutsch, Lindenberg auf Deutsch, ja, als quasi einzige Ausnahme. Und natürlich und die Liedermacher auf Deutsch. Mhm. Das war ja textlich auch zum Teil ganz schön, was ich da tat, ja, aber das war eben doch mehr Chanson als Rock.
Es gab ja damals auch ein Label, das hieß Der andere Song, wo auch so ganz viele Liedermacher waren.
Ja, ja. Also das war wirklich eine andere Zeit. Heute ist das alles normal und ob man nun Englisch oder Deutsch singt, ist kein Thema mehr. Aber mhm, damals war das ein Thema.
War das denn, also wenn du auch so von der Hitparade erzählst und Dieter Thomas Heck und so, der übrigens, ich habe mir das immer so vorgestellt, dass so nach der Show alle immer noch in so einer richtigen Berliner Kneipe waren und Dieter Thomas Heck immer so Bier aus so Biertulpen getrunken hat. So habe ich mir den immer vorgestellt, weiß ich auch nicht warum.
Da ist was dran, ja.
aber war das denn auch, also jetzt mal irgendwie unter uns Gebetsschwestern, war das auch eine wilde Zeit, so dieser Erfolg und so. Und es gibt ja diesen berühmten Spruch von Falco, wer sich an die 80er erinnern kann, der hat sie nicht miterlebt. War das so, ging es da zur Sache?
Also, ich habe nie in meinem Leben Drogen genommen, außer Alkohol, ja, das schon. Gesoffen wurde damals wirklich, bis der Arzt kam. Ja, sehr gut. Buchstäblich. Aber Drogen habe ich keine Erfahrung und besonders sexuell aktiv mit Promiskuität war ich eigentlich auch nicht. Also ich würde mal sagen, ja, damals haben wir schon dem Alkohol leidenschaftlich zugesprochen, aber sonst ist eigentlich nicht viel passiert. Ja. Ich muss auch sagen, entweder habe ich da nicht richtig hingeguckt oder es ist an mir vorbeigegangen oder das ist alles Mythologie. Bei den meisten deutschen Kollegen, die ich so kenne und die ja, ich näher kenne, habe ich eigentlich keine Drogen beobachtet. Also ich weiß nicht, welche Fraktion das war, die immer gekokst hat oder gar Heroin oder sowas Schlimmes genommen hat. Ich habe sowas nie beobachtet. Nein. Alkohol ja, anderes. Ist mir entweder entgangen oder gab es nicht.
Wahrscheinlich ist da auch viel Mythos dabei. Aber also, es gab schon einfach lustige Partys und schöne...
Ja,
und
das
schöne
schon. Aber die Kollegen, die ich ein bisschen kenne, die sind eigentlich alle ziemlich straight gewesen.
Ja. Verstehe.
Tut mir leid, kann ich nicht mit dienen.
Na, macht ja nichts.
Schlechter Kronzeuge für Exzesse.
Ich finde es ja gut. Ich finde es ja gut. Dann kam auch, das ist noch eine kleine Zwischenstadt, obwohl, nee, da komme ich später noch drauf zu sprechen. Lass uns mal den Schritt weitermachen in die 90er.
Ja.
War das so ein bisschen, also nach Dein ist mein ganzes Herz und nach diesem Riesenerfolg, den es hatte, nachdem du dann auch irgendwie Hallen gefüllt hast und so, wurde es ja dann irgendwann einfach ein bisschen ruhiger. War das so ein Moment, wo man das Gefühl hatte, dass sich jetzt so eine Fanspreu vom Weizen trennt? Also dass jetzt so, jetzt bleiben so die Fans, die es wirklich interessiert und nicht so die einfach nur irgendwie so die drei Hits hören wollen?
Nein, 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 eigentlich nicht. Es hielt sich ja auf einem recht hohen Level. Im Grunde ist es doch bei allen Kollegen etwa ähnlich. Man hat, wenn man den Durchbruch schafft, so eine Reihe von 3, 4 großen Hits. Bei mir waren das Herz und Finden Sie Mabel und Mit Leib und Seele und mhm, alles, was sie will. Mhm. Die waren ganz, ganz oft im Radio und so. Und dann ist es eigentlich bei allen so, das Publikum gewöhnt sich dann an dich. Ja, ja. Du bist so eine Art Hausnummer, man weiß, wer du bist. Und man geht dann da entweder hin zum Konzert oder auch mal nicht. Ja, ja. Weil der ist ja da und der bleibt bestimmt auch noch da. Ja, und da kann ich nächstes Mal auch noch hingehen. Ja,
verstehe.
Und dann sind ein paar Jahre ins Land gegangen und in diesem extrem bunten Gewerbe kommen dann ja auch jedes Jahr neue Leute nach. Mhm. Das darf man ja nicht vergessen. Man muss dann seinen Platz behaupten und immer wieder damit leben, dass viele neue interessante Typen kommen,
ja,
die dann mit ihrem ersten Hit oder mit ihrem zweiten Hit genau diese Stelle einnehmen, die du selber vor 4, 5 Jahren eingenommen hast. Mhm. Und das musst du überstehen. Ja? Das ist ja, die haben dann eben die ganze Aufmerksamkeit. Und es ändert sich ja in diesem Geschäft dauernd was.
Ja.
Ich hatte eigentlich lange Zeit überhaupt nicht den Eindruck, dass es so ein bisschen abwärts ging. Irgendwann habe ich das dann auch gemerkt, dass man das nicht auf diesem ganz hohen Niveau stabilisieren konnte. Das wurde bei uns dadurch ein bisschen kompensiert, dass ich dann die DDR als Publikum und als Spielraum gewann. Ja. Ich war einer der ganz wenigen, die schon vor der Wende dort touren durften. Ab 87 habe ich DDR-Tournieren gemacht, 87, ja, 88, 89. Und habe mir dort ein riesengroßes Publikum erspielt, das heute noch zum großen Teil da ist. Ich würde sagen, seitdem es die DDR nicht mehr gibt und ein gesamtes Deutschland, ist es so, dass der Osten eigentlich meine größte Hochburg ist. Ja. Dann erst der Norden, dann der Westen, dann der Süden in dieser Reihenfolge.
Ja.
Und durch die großen Mengen von Publikum, die im Osten dann kamen, weil sie mich ja vorher nicht sehen konnten, blieb das eigentlich sehr lange Zeit auf einem recht hohen Niveau, ja, bis es dann ein bisschen weniger wurde. Das ist okay und normal. Und ich glaube, es gibt sehr, sehr wenige Karrieren, die immer auf dem gleichen Level funktionieren, so wie Udo Jürgens oder so. Ja. Also alle Kollegen, ich will jetzt hier keine Namen nennen, damit sich kein Kollege angepisst fühlt, aber du kannst es dir selber ausdenken. Also wenn man sich auch vorstellt, gut, einen Namen sage ich, weil das macht nichts, der ist ja jetzt wieder ganz oben. Selbst Udo Lindenberg, darf man nicht vergessen, hatte tiefe Talsohlen. Ja. Der war zeitweise ganz weg, und so, ganz weg vom Fenster. Absolut. Und niemand interessierte sich mehr für Udo Lindenberg. Und heute ist er wieder wahrscheinlich der größte von allen. Und alle haben einen Konsens, Udo Lindenberg ist toll. Es ist, glaube ich, der einzige Kollege in Deutschland, von dem ich noch nie einen Menschen getroffen habe, der ihn nicht irgendwie gut findet. Ja. Also irgendwie gibt es immer Leute, die sagen, Westernhagen finde ich scheiße, Kunze finde ich scheiße, Grönemeyer finde ich scheiße, abgesehen von den vielen, die uns mögen. Aber ich habe noch nie einen Menschen getroffen, der gesagt hat, Lindenberg finde ich scheiße. Ich warte auf den ersten. Weil, also Lindenberg ist der absolute Konsens. Alle sagen irgendwie, mich selbst inklusive, irgendwie ist er gut.
Und du hast ja dann auch unter anderem, wie schon erwähnt, Musicals geschrieben und ein Libretto geschrieben.
Ja, mehrere, ja. Das war dann mein Zweitberuf, das hat sich so entwickelt. Ich hatte mal einen Artikel über Falco geschrieben in den 80er Jahren für die Männer Vogue. Und der Veranstalter von Falco hat das gelesen und fand das schön und sagte, diesen Stil genau möchte ich haben in Les Miserables. Ich habe das Musical gekauft, ich bringe das in Wien raus und du machst die deutsche Übersetzung. Ja. Und dann habe ich das mit großem Ehrgeiz gemacht und habe sehr lange daran gearbeitet, habe selbst mein eigenes Album Einer für alle ein bisschen darüber vernachlässigt. 18 Monate habe ich daran gearbeitet und das ist bis heute auch meine beste Übersetzung. Da haben auch die Schauspieler gesagt, es wäre wirklich schön, sowas vorgesetzt zu bekommen und dann singen zu dürfen. Ja. Und dann ist es im Theaterbereich genauso wie im Musikbereich. Wenn du einmal damit eine Goldene in Österreich gemacht hast und dann noch eine Goldene in Deutschland, dann wirst du weitergereicht. Dann kommt eins zum anderen. Und du hast ja vorhin am Anfang aufgezählt, was ich alles gemacht habe. Das stimmt auch alles, weil ich nämlich eine ganz große Schwäche habe. Ich kann nicht Nein sagen.
Ah, verstehe.
Wenn mich einer was fragt, dann mache ich das.
Ich finde übrigens auch deine Rent-Übersetzung total toll. Also ich mag Rent auch wahnsinnig gerne. Ich finde, das sind auch tolle Kompositionen.
Ja, Rent ist leider kein Erfolg gewesen in Deutschland. Das kam hier nicht durch. Ja. Aber Miss Saigon war dann noch sehr erfolgreich, auch eine Goldene für gekriegt.
Und Joseph hast du auch gemacht.
Habe ich gemacht von Weber und dann habe ich in Saarbrücken im Stadttheater mit Frank Nimsgern zusammen ein eigenes Musical über Edgar Allan Poe gemacht und drei Shakespeare-Musicals in Hannover. Das vierte ist jetzt gerade fertig.
Cool. Also damit hast du dich dann so ein bisschen beschäftigt und dann kam, ich habe gerade eben schon gesagt, da müssen wir nochmal genauer drüber reden, dann kam die große Radioquotendiskussion so Mitte der 90er.
Ja, die ich nicht vom Zaun gebrochen
habe.
Ja, eben,
das ist aber so, das ist so
das blieb an mir hängen.
Das ist total an dir kleben geblieben. Ja,
ich war halt im Bundestag und deswegen haben die Kollegen mich zum Klassensprecher gewählt. Es waren 650 deutsche Musiker, das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Also man könnte sagen fast alle, die das unterschrieben haben, wir fordern mehr deutsche Musik im Radio.
Das war so ein bisschen, um das zu erklären, es gab damals in Frankreich, die haben es glaube ich sehr öffentlich gemacht, wurde eine Radioquote eingeführt.
Nicht nur in Frankreich, aber das ist die bekannteste.
Genau, ja. Das waren glaube ich 25% oder so.
Ich glaube mehr, oder ehrlich gesagt. In Frankreich läuft das so, dass ein Kulturminister das einfach entscheiden kann. Ja. Mit einem Federstrich kann der französische Kulturminister sagen, so, ich will das und jetzt wird ein Drittel oder die Hälfte in unserem Radio französische Musik gespielt.
Genau.
Das fanden die deutschen Kollegen alle ganz super und wollten das auch. Ich war nun im Bundestag und kannte alle Parteien und habe gesagt, Leute, das ist Unsinn, das geht bei uns nicht. Wir haben Föderalismus, wir sind kein zentralistisches Land wie Frankreich. Wir haben nicht einen Kulturminister, wir haben zwar einen in Berlin sitzen, aber der kann nichts entscheiden. Das ist nur so ein Grüßonkel. Und die Kultur wird in den Ländern gemacht, in jedem Bundesland einzeln. Das ist nicht durchsetzbar, vergesst diesen Mist. Wir wollen das aber. Und du trittst jetzt in die Öffentlichkeit, bitteschön, als unser Megafon und erklärst das. Dann habe ich das also gemacht mit Bedenken und Widerstreben. Und es gab ein sehr geteiltes Medienecho. Also im Fernsehen, in ARD und ZDF und auch im Spiegel konnte ich das darstellen. Und es wurde auch sehr fair darüber berichtet. Aber es gab so ein paar Presseorgane, die mich auf absurde Art übelst beschimpft haben als Kulturnazi. Ja. Und das hat wehgetan, weil es völlig lächerlich ist. Also ich bin so anglophil und angloamerikanisch geprägt. Alles, was ich tue, habe ich von den Anglo-Amis gelernt. Und das hört man auch, wenn man meine Musik hört. Und das muss man doch einfach zur Kenntnis nehmen. Aber manche Leute sind eben einfach sehr böse und wollen verletzen und wollen ätzen. Ja gut, das musste ich dann aushalten. Das Schlimmste ist, finde ich, dass dieses allgemeine Missverständnis übrig geblieben ist. Ich hätte das quasi alleine gefordert. Es ist fast das Gegenteil wahr. Ich habe abgeraten, das zu fordern und musste es verkünden.
Das ist so absurd, ne? Dass es an einem dann selber kleben bleibt.
Seit Mitte der 90er Jahre stelle ich das ununterbrochen richtig.
Ich hoffe, jetzt haben es ja endlich mal alle gehört. Und dann, wie gesagt, ab den Nullerjahren kamen dann auch so neue Projekte dazu, wie zum Beispiel Räuberzivil.
Ja.
Und da hatte man das Gefühl, dass da auch so ein neuer Schwung nochmal kam, so eine neue Energie.
Ich hatte so viele Stücke, die ich einfach in eine Band nicht unterbringen konnte. Und Neil Young war immer ein Vorbild für mich, der ja auch immer mit mehreren Bands gearbeitet hat. Und mal leise, mal laut und mal diese Stilrichtung, mal jene gemacht hat. Und dieser Zickzack-Kurs, mal das zu machen, das entsprach mir sehr. Und auf diese Weise konnte ich wenigstens ein paar mehr Songs loswerden. Allerdings muss man fairerweise leider dazu sagen, dass Räuberzivil praktisch unterhalb jeglichen öffentlichen Radars stattgefunden hat. Das kennen nur ganz, ganz wenige, denn es waren keine Singles dabei. Das wurde nicht im Radio promotet. Und insofern haben meine Räuberzivil-Alben so wenig verkauft, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, sich die Mühe zu machen, da für die Songs aufzunehmen. Es ist wirklich was für absolute Spezialisten. Und ich hatte großen Spaß bei diesen Platten, weil ich da eben an nichts denken muss. Da muss man nicht Heinz-Rudolf Kunze sein, sondern da kann man Heinz-Rudolf Kunze mit Räuberzivil sein und muss auf nichts Rücksicht nehmen. Insofern war das eine schöne Spielwiese.
Ja, das war doch dann bestimmt auch ganz, das hat doch bestimmt auch Spaß gemacht, dann einfach so kleine Clubs zu spielen und so ein bisschen back to the roots quasi.
Ja, das ist, mir ist das ganz egal, ob ich vor vielen Leuten oder vor wenigen Leuten spiele. Sobald man vor Leuten spielt, ist das eigentlich das Gleiche. Wie viele die dann zugucken, das entscheidet nicht über die Höhe des Lampenfiebers. Also die Nervosität ist entweder da oder nicht. Ja. Egal, ob es 50 sind oder 5000.
Ich habe auch mal in einem Interview so gesagt, dass es immer interessant ist, wenn man so auf Festivals spielt oder so, also vor so 20.000 Leuten, weil man die dann immer erst noch holen muss.
Das stimmt, natürlich. Wenn du im Admiralspalast Berlin spielst, wie ich es gestern gemacht habe, dann weißt du, wenn du rauskommst, die Leute wollen das gut finden. Ja. Also in anderen Worten, du musst jetzt schon verdammt viel falsch machen, damit sie nicht klatschen. Wenn du alles richtig machst, dann werden sie das lieb haben. Ja. Wenn du auf einem Marktplatz in Nürnberg auf dem Badentreffen spielst, auf dem großen Markt in Nürnberg vor 20.000 Menschen, dann kannst du davon ausgehen, höchstens 5.000, wenn man großzügig ist. Ja. Sind deinetwegen da. Der Rest ist Laufkundschaft, die sind einfach da. Ja. Und die musst du dann natürlich beackern, die musst du erstmal kriegen, damit die dann auch das schön finden. Und das ist also die sportliche Aufgabe dann. Es ist wesentlich anstrengender natürlich vor einem Publikum zu spielen, das dich nicht kennt, das du erstmal überzeugen musst, als vor den Eingeweihten zu spielen.
Na. Dann gab es noch eine, auch jetzt in den Nuller, obwohl, ist gar nicht so lange her, glaube ich, ist 2 Jahre her oder so, gab es noch eine Kontroverse um ein Lied, das du gemacht hast, namens Willkommen, liebe Mörder.
Ja, ja.
In dem du quasi Biedermann und die Brandstifter, also die Idee dieser Geschichte vertont hast.
Das haben einige Leute aber nicht gemerkt.
Und das haben diese Brandstifter nicht so richtig kapiert.
Ja, das ist eigentlich schon wieder an sich eine Parabel über das, was heute los ist, ja, über den Wahnsinn, der heute los ist. Ja. Ich schreibe ein Lied und denke an Max Frisch und denke an die NSU-Mörder. Mhm. Also daran, dass sich im Oberstübchen des deutschen Biedermannes die Rechten langsam einnisten und er merkt es nicht. Und die Rechten nehmen sich dieses Lied zur Brust und zu Herzen und finden das toll und denken, ich meine Ausländer. Ja. Es gibt aber in diesem Lied nicht eine einzige Zeile, wo davon die Rede ist, dass es irgendwie um Islam oder sowas geht. Es ist eine Parabel. Ich gebe zu, das Problem von Parabeln ist, sie sind offen deutbar. Parabeln haben immer mehrere Interpretationen. Ja. Das habe ich nicht so bedacht, dass man das auch missverstehen kann. Aber da muss man schon sehr großzügig einiges übersehen da. Und vor allen Dingen muss man alles ausblenden, was ich sonst in meinem Leben gemacht habe, um auf die Idee zu kommen, ich könnte das so gemeint haben, als Futter für die Rechtsradikalen. Also es ist schon irre. Ich nehme die Rechtsradikalen aufs Korn, ja? Ja, und die drehen die Flinte um und finden das toll.
Ja, das ist Wahnsinn.
Irre, völlig irre.
Es gibt ja sogar in dem Lied eine Zeile, die irgendwie lautet, und sie nach dem Motto, sie fallen nicht auf.
Ja, genau. Ja.
Also sie was pflegen, man eigentlich dann gar nicht
sie auf... Sie pflegen fremde Bräuche, so läutet das Gerücht. Genaueres weiß keiner, denn man erkennt sie nicht.
Genau.
Ja, ja. Also Islamisten erkennt man. Ja, hallo?
Eigentlich schon. Aber das ist echt, das fand ich auch eine wahnsinnige Geschichte.
Das ist völlig, völlig beknackt.
Also aber ich habe, was ich da ganz interessant fand noch, ich habe irgendwo in einem Interview mit dir gelesen, als das Stück gerade relativ neu war und das Album neu war, da hast du in einem Interview gesagt, ja, das ist ein Lied, das wird, glaube ich, Aufsehen erregen. Also dir war schon ein bisschen bewusst, dass das auf jeden Fall eine Art Schnittkante hat, an der sich irgendwelche Leute verletzen werden.
Ja, vielleicht habe ich es geahnt. Ich gebe immer so viele Interviews. Ich weiß nicht, was ich da genau gemeint habe, aber es kann schon sein. Ich weiß nur, ich habe es in einer Garderobe in Erfurt geschrieben, während draußen die johlende Masse Björn Höcke zuhörte.
Ah, ja.
Wirklich, wirklich wahr. Also das habe ich mir jetzt nicht ausgedacht. Ja. Draußen war eine riesen AfD oder Pegida oder was, Versammlung.
Ja, Erfurt war, glaube ich, immer AfD.
Und ich hörte das Gebrülle. Und in der Garderobe saß ich und schrieb das Ding.
Ach, sehr gut. Das ist ja auch immer gruselig, wie der spricht, also wie der so auf diesen Veranstaltungen immer, und ich sage euch.
Ja,
das ist
immer
echt gruselig. Lass uns über dein aktuelles Album reden.
Ja.
Meisterwerke. Mhm. Verbeugungen. Ein Coveralbum, auf dem du nur deutsche Songs von deutschsprachigen Interpreten gecovert hast.
Mhm.
Es gab sehr viel, sehr gute Kritik dafür. Es gab aber auch einige Schelte für die Songauswahl. Das gibt's immer. Ich finde das so interessant, ne? Weil ich habe das Gefühl, ich glaube, bei Coveralben, wenn man ein Coveralbum macht, es gibt ja auch viele Leute, die sagen, ja, Coveralbum ist immer so der einfachste Weg und so. Ich glaube aber, dass ein Coveralbum irrsinnig viel von einem preisgibt. Dass man da, weil man sucht die ja sehr bewusst aus und man will ja auch so ein bisschen zeigen, was man mag, und man will aber auch so irgendwie natürlich auch, dass es den Leuten gefällt und so. Und es gibt natürlich auf deinem Coveralbum, also der Opener, können wir hier an dieser Stelle mal sagen, ist Ganz in Weiß,
ja,
von Roy Black in deiner Version. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, da haben sich irrsinnig viele Leute über aufgeregt. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das von dir, und da kannst du mich jetzt gerne korrigieren, wenn ich das falsch verstanden habe, aber ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass das so eine Art Einstiegstest war, um einfach so ein bisschen zu gucken, wer bleibt dran und wer lässt sich davon nicht abschrecken und wer achtet auch mal darauf, ob das vielleicht auch einfach schöne Worte sind, die da benutzt wurden. Und wer kann da vielleicht auch mit so einem Augenzwinkern rangehen.
Wahrscheinlich habe ich mich im Laufe der Jahrzehnte masochistisch gewöhnt ans gescholten werden. Ich brauche das irgendwie. Peitsch mich aus, bitte. Deswegen nehme ich dann Roy Black auf. Also niemand, der mich kennt, der meine Platten kennt, wird allen Ernstes glauben, ich sei Roy Black Fan.
Ja.
Aber mich reizte dieses Phänomen. Ich wollte das einfach mal in den Mund nehmen und erleben, wie fühlt sich das an, sowas zu singen.
Ja.
Ich habe ja Roy noch kennengelernt, ein netter Typ übrigens.
Ein totaler Rock-Fan übrigens,
der
hat
ja
Ganz in Weiß immer gehasst,
lieber, sagt man. Ganz lieber Kollege war das.
Ja.
Und das ist nun wahrlich nicht eins meiner Lieblingslieder, aber ich wollte diesen Satan mal reiten. Ich wollte einfach mal auf diesem Bronco sitzen und das Rodeo gewinnen und oben bleiben. Und deswegen habe ich dieses Lied genommen. Da sind viele Lieder drauf, die nicht meine Lieblingslieder sind, aber die ich irgendwie wichtig finde.
Ja.
Freddy Quinn, Junge, komm bald wieder. Das wollte ich einfach mal gesungen haben. Das sollte, wenn ich mal tot bin, sollen die Leute mal sagen, das hat er auch gesungen. So, der reiht sich da ein in eine Geschichte. Und wenn ich jetzt nur meine Lieblingslieder genommen hätte, das wäre eine ganz andere Auswahl geworden.
Ja.
Es ist schon so, dass ich mich auf dem Album nicht unbedingt immer privat vor etwas verbeuge. Ich verbeuge mich öffentlich.
Mhm.
Also alle diese Lieder haben irgendwie eine Resonanz gehabt, sind irgendwie für Leute wichtig gewesen oder sind es noch? Und deswegen habe ich sie genommen. Und es ist einfach interessant gewesen, Roy Black mal zu singen. Genauso wie die Toten Hosen und genauso wie die Einstürzenden Neubauten. Natürlich fühle ich mich bei den Einstürzenden Neubauten viel mehr zu Hause als bei Roy Black. Aber ich wollte beides machen.
Und da ist ja dann auch noch Duff drauf. Casper hast du auch gecovert. Und Hinterland von Casper. Und was ich auch interessant finde, die Pudis sind ja auch drauf vertreten. Ich glaube, Maschine war sogar gestern Auftritt im Admiralspalast. Und was ich mal so festgestellt habe für mich, und vielleicht empfindest du das auch so, aber dass ostdeutsche Bands, Amiga-Bands, DDR-Bands, irgendwie einen anderen, immer so einen leicht anderen Umgang mit Sprache haben als Westdeutsche.
Ja, natürlich.
Die Texte sind irgendwie immer, die haben eine andere Rhythmik, die haben eine andere, da sind Worte irgendwie anders gesetzt, anders genutzt so.
Das also, man darf nicht vergessen, dieser kulturelle Riss, den die Mauer doch bedeutete. Natürlich haben die auch Westradio gehört, ja. Aber trotzdem war ihre Version der deutschen Sprache nicht so angloamerikanisiert wie die westdeutsche Version. Die haben auch eine andere Auswahl von Metaphern, eine andere Art von Bildern. Ja. Das war eben überhaupt nicht im Kometenschweif von Udo Lindenberg so nuschelnd, maulfaul, locker, sondern das war eher so, und das meine ich überhaupt nicht abwertend, eher so richtig altmodisch bildungsbürgerlich. Also ja. Die haben angeknüpft eben an Goethe und Brecht. Und Udo hat eher angeknüpft an Bukowski
an Bukowski und
Dylan. Das war eine andere Art, Deutsch zu sprechen und eine andere Art, Deutsch zu formulieren. Wie ja auch, wenn man ein feines Ohr hat, die Österreicher und die Schweizer, wenn sie Deutsch sprechen, das auch ein bisschen anders tun als wir. Mhm. Und deswegen kommt da eine andere Musik dabei raus. Dann muss man noch bedenken, es gab in Ostdeutschland nun eben doch so eine direkt offizielle Zensur. Im Westen gibt es auch eine Zensur, die funktioniert nur anders. Im Osten gab es sozusagen die primitive Form der Zensur. Und da musste man auch manchmal schon so ein bisschen komisch sich ausdrücken. Und ich glaube, die Ostbands hatten eine eigene Art von Code, so ähnlich wie es jetzt einen Hip-Hop-Code gibt. Und da wussten die Hörer sehr genau, was da gemeint ist, wenn ein ganz merkwürdiges, märchenhaftes Bild auftritt. Das war mit Konnotationen versehen, da wussten die ostdeutschen Hörer genau, was sich dahinter verbirgt. Wir als gelernte, aufgewachsene Westdeutsche können das gar nicht so richtig entschlüsseln. Ja. Das war eine Art Geheimsprache.
Und damit gehe ich jetzt nahtlos über, habe ich mir einen super Übergang geschaffen, in eine unserer festen Rubriken, nämlich das besondere Lied. Mhm. Und da habe ich mir jetzt einen Song ausgesucht von deinem aktuellen Coveralbum.
Ja.
Und bei dem ich mich super gefreut habe, dass es drauf ist. Also ich habe wirklich gedacht, oh, wie großartig dieser Song, wo bei vielen anderen steht, oh Gott, wie kann er nur? Nämlich Solange man Träume noch leben kann, von der Münchner Freiheit. Ich halte die Münchner Freiheit für ganz schlimm unterschätzt, für so abgeschoben in so eine Schlagerecke, wo die gar nicht hingehören. Für mich sind das im Grunde genommen die deutschen Spandauer Ballet. Und ich finde die Art, wie die Songs, die waren ja auch, die ersten Alben sind ja auch nahezu progressiv, auch textlich. Und du hast dir diesen, der ja im Grunde genommen auch wirklich einer der kitschigsten Songs der Münchner Freiheit ist. Also im Original ist er ja mit dem Munich Symphonic Sound Orchestra, die so in den 80ern so das wichtigste Orchester im deutschen Plattenschrank waren. Mit denen haben die das damals aufgenommen. Das ist so die große Oper, dieser Song im Original. Und du hast da jetzt so ein Song draus gemacht, du hast das sehr modern musikalisch umgesetzt und ich finde so ein bisschen, es hat so was Coldplay-eskes wie es klingt, wie sich das anfühlt.
Man hatte ja gar keine andere Chance, das Originalarrangement war ja so riesig, ja. Das kannst du ja nicht toppen, also du kannst ja da nur einen Gang zurückschalten, genau. Noch mehr geht ja nicht, das war ja von geradezu Queen-mäßigen Ausmaßen, was die da vorgelegt haben. Ja, die Münchner Freiheit ist eine Kapelle, die wir oft getroffen haben, wir sind uns oft beim Fernsehen begegnet, haben uns oft sehr nett unterhalten. Und ich habe diesen Song genommen, weil ich das unglaublich gut finde, wie Stefan Zauner singen kann. Es gibt in der deutschen Rock- und Popmusik ein Problem. Es gibt viel zu wenig Sänger, die singen können. Das meiste ist, und egal, wen ich jetzt hier vor den Kopf stoße, aber liebe Fans von wem auch immer, das meiste, was in Deutsch passiert, ist Ausdrucksgesang, wenn man das freundlich ausdrücken will. Also so wie Schauspieler, die nicht wirklich singen können, aber durch ihren Charme und durch ihr Charisma das dann doch irgendwie rüberbringen. Ja. Es gibt kaum Sänger in Deutschland, die singen können. Wer das zum Beispiel kann, ob ihr das jetzt gut findet oder nicht, Peter Maffay kann singen.
Ja.
Und wer das besonders gut kann, ist Stefan Zauner von der Münchner Freiheit. Das ist ein richtig großer Vokalkünstler, der kann was mit seiner Stimme.
Ja.
Das habe ich immer sehr bewundert. Und deswegen habe ich das gemacht, weil das ist für mich einer, ich selber habe ja auch großen Spaß, meine eigenen Chöre zu singen. Stefan singt ja auch immer mit sich, ja. 100 Spuren. Und ich mache das auch gerne. Das ist im Studio das Einzige, wozu ich mir wirklich mit Geduld Zeit nehme. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch im Studio. Ich bin da schon verschrien bei meiner Band, dass ich immer so drauf dränge, dass es weitergeht. Aber bei Chorgesang nehme ich mir Zeit, weil da habe ich Spaß dran. Das ist meine Modelleisenbahn. Da spiele ich gerne mit rum. Und Stefan macht das auch. Und der ist einer der ganz wenigen Sänger im deutschen Bereich, der mit der Stimme was anfangen kann. Und das habe ich immer bewundert und deswegen habe ich den Song genommen. Habe mich auch sehr gefreut, dass die Freiheit reagiert hat. Viele Kollegen haben nämlich überhaupt nicht reagiert auf dieses Album, haben mir weder gesagt, dass sie es gut noch, dass sie es schlecht finden. Ja. Nur einige wenige Reaktionen habe ich bekommen, was mich ein bisschen enttäuscht. Ja. Aber die Münchner haben gesagt, sie freuen sich sehr darüber und empfinden das als Ritterschlag.
Cool.
Das finde ich echt toll und es hat mich wiederum gerührt.
Ja, na super. Bei dir mache ich jetzt mal die große Ausnahme in diesem Podcast. Und es gibt nämlich noch einen anderen Song von dir, über den ich gerne sprechen möchte, einen älteren. Deswegen gibt es jetzt den anderen besonderen Song.
Ja.
Und zwar von deinem ersten Album, Reine Nervensache. Da gibt es einen Song, der heißt Mit meinem leeren Glas. Das ist so ein bisschen Reggae-esque. So. Das hat so Reggae-Anmutungen, ist aber auch so ein Akkordeon drin zu hören, da gibt es so einen wahnsinnig tollen Akustik-Gitarren-Break immer vor den vor der
Das ist eine Bouzouki.
Ah ja.
Eine griechische Langmandoline.
Verstehe. Und der Text ist aber etwas rätselhaft. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich wirklich kapiert habe, worum es geht. Deswegen mache ich mich jetzt frei und versuche das mal, laufe ins offene Messer. Ich hatte das Gefühl, also sagen wir mal, die äußere Handlungsebene scheint so ein bisschen in einer WG stattzufinden, wo so der Protagonist zu Besuch ist.
Eine Party findet gerade statt.
Eine Party.
Ja. Ich hoffe, ihr fühlt euch wohl. Ein Wäschekorb, Kartoffelchips und 25 Flaschen Wein.
Genau.
Und er selber kommt nicht so richtig rein. Also er steht so ein bisschen neben sich und auch neben den anderen. Ne? Also er beobachtet, dass die alle viel Spaß haben und er selber ist so ein Melancholiker, der nicht richtig eintauchen kann.
Ja. Und darum geht es die ganze Zeit, dass er irgendwie dass er seinen Platz in der Welt sucht, seinen Platz. Also die Suche ist eigentlich so das zentrale Thema.
Es ist so ein Typ, der sich bei Partys gerne aufs Klo verkrümelt und da alleine grübelt. Also ich.
Ist das so? Bist du nicht so?
Ich war mal so.
Ja.
Und ja, doch, es stimmt. Also ich bin eigentlich wirklich nie ein Party-Animal gewesen. Also ich bin viel lieber mit Freunden alleine zusammen, unter vier Augen oder mit wenigen zumindest. So große Festivitäten sind nicht so meins. Da kann ich mich ja keinem richtig widmen und da ist es laut und ich bin mehr so ein Freund von Zwiegesprächen als von Massenansammlungen.
Also lieber unter vier Augen mit 25 Flaschen Wein.
Ja, genau, dann bleibt mehr für mich. Und Massen sehr gerne, aber bitte nur vor der Bühne.
Ja, ein toller Song auch, finde ich. Ganz fantastisch. Wir kommen zu noch einer, also jetzt kommen ja eigentlich noch diese ganze Rubrik in unserem Podcast,
ja.
Die ist relativ schnell erklärt. Einer der Hauptgründe, warum man anfängt, Musik zu machen, ich glaube bei den allermeisten Menschen auf der ganzen Welt, ist Liebe. Ist das andere Geschlecht oder das gleiche Geschlecht, je nachdem, was man mag. Und davon ausgehend, dass man anfängt, Musik zu machen als junger Mann, um Mädchen zu beeindrucken, was war der schlimmste Korb, den du jemals bekommen hast?
Also dazu muss man sagen, dass ich, wie ich vorhin schon angedeutet habe beim Thema Exzess, dass ich nicht ganz in das Klischee des Musikers passe, weil ich schon bevor ich Musik gemacht habe, in festen Händen war. Ich hatte schon vorher geheiratet.
Tatsächlich?
Ja. Und bin jetzt geschieden von dieser Frau, aber ich war ihr doch sehr lange absolut treu. Und insofern war das dann höchstens auf der Flirt-Ebene. Natürlich ist das schön, wenn Mädchen einen anschmachten, aber wenn Jungs dann jubeln, finde ich das auch okay. Also das war für mich jetzt nicht die Motivation schlechthin, Mädchen anzubaggern durch Musik, sondern ich wollte alle anbaggern. Männer, Frauen, Kinder, Greise, wen auch immer. Ich wollte sie alle haben.
Ja, sehr gut.
Aber nur als Publikum. Und ich habe auch oft drüber nachgedacht, was ist der Hauptbeweggrund, Musik zu machen, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Mehrheit der Kollegen, die ich gut kenne, eher schüchtern ist. ich würde mich auch eher als schüchtern bezeichnen. Und deswegen ist das eigentlich was ganz Besonderes, dass man sich da über diese Rampe traut und ins Scheinwerferlicht geht und sich da dann entblößt vor Menschen. Ich neige ja zu dieser Theorie, dass man damit was kompensiert. Wenn man auf anderen Gebieten sehr viel unmittelbaren Erfolg im Leben schon hatte, zum Beispiel man ist ein guter Sportler oder so, oder man sieht rasend gut aus oder so und hat den Zuspruch von Mädchen, Jungs, was auch immer sowieso, dann ist die Motivation nicht so groß, Musik zu machen. Es ist so eine Art Liebesersatz, den man da sucht. Also Zustimmung, Beifall, Geborgenheit, was auch immer man da sucht. Also ich war mein Leben lang in der Jugendzeit der Außenseiter, weil ich so oft verpflanzt wurde und immer ein Neuankömmling war und nirgendwo richtig dazugehörte und immer erst mich da reinfinden musste in diese Gemeinschaften, in die wir dann gezogen sind. Ich war in Sport nie sehr gut. Ich hatte eine Zeit, wo ich eine ganz schwere Knochenkrankheit im linken Fuß hatte und ich bin ein Jahr lang an Krücken gegangen als Jugendlicher und war also in Sport immer eine Niete. Ja, und womit kann man dann Leute beeindrucken? Am besten mit Kunst. Ja. Deswegen habe ich mich auf die Bühne begeben.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zu einer ebenfalls besonderen Sache, denn wir fragen jedes Mal Wegbegleiter unserer Gäste, ob sie nicht auch mal ein paar Fragen stellen könnten.
Ja.
Und die lassen wir uns dann schicken. Warte, ich muss mal hier gerade öffnen. So. Die lassen wir uns dann schicken per MP3 und können die dann hier vorspielen. Und bei dir kommen diese Fragen von Ingo Schmidt.
Meinem Monitormann?
Ja.
Oh. Dein Monitormann. Das ist doch gespielt, der kennt mich doch viel zu gut.
Ja, dann hier drei Fragen für dich aufgenommen. Ich fahre das einfach mal ab.
Ja.
Ich mache nach jeder Frage einfach den Pause.
Ja.
Ja, hallo Heinz, hallo Nils, hier ist Ingo. Ich habe ein paar Fragen an euch, an dich Heinz und los geht's. Heinz, wenn du nichts berücksichtigen müsstest, an nichts gebunden wärst in dieser Welt, in dieser Musikszene, in diesem Geschäft, was würdest du dann am liebsten tun? Ungebunden, frei und nur aus deiner Lust und Laune heraus.
Dann würde ich gerne Musik machen mit Robert Fripp, Neil Young und Brian Eno.
Also Musik ist immer, du lebst wirklich deinen Traum. Musik ist immer die...
Naja, er hat ja nun gefragt, in der Musikwelt. Ja. Nicht? Was ich auch noch gerne machen würde, aber dann kommen wir schon in den Bereich der Spekulation. Ich würde gerne auch mal Romane schreiben. Dazu bin ich bisher nicht imstande gewesen. Ich habe viele Bücher veröffentlicht, aber immer nur mit Kurztexten. Ich bin ein geborener Kurztexter offenbar. Und die Romanform ist mir noch nie gelungen.
Ja.
Ich bin kein Epiker. Das ist eines der größten Versäumnisse meines Lebens. Also ich denke, mir fallen immer drei Dinge ein, die mir wehtun, dass ich sie nicht habe und kann. Ich habe noch keine Romane geschrieben, ich kann kein Französisch und ich kann nicht Saxophon spielen.
Das ist ein schöner Dreiklang. Aber mit dem Roman hast du ja noch Zeit, kannst du ja noch.
Mal gucken.
Kann ja noch kommen. Hast bestimmt ein paar Anfänge in der Schublade.
Ja, sicher.
Ich finde es auch irrsinnig schwierig, einen Roman zu schreiben. Kommen wir zur nächsten Frage von Ingo.
Ja, eine nächste Frage, lieber Heinz. Du als einer der Urväter des Deutschrock, was würdest du dir wünschen für die deutsche Rock- und Poplandschaft heutzutage?
Also vorsichtig gesagt, ohne dass ich jetzt klingen möchte wie so ein nörgelnder alter Mann. Das ist ja so eine Gefahr, die besteht, wenn man lange dabei ist und älter wird. Ich würde mir etwas mehr Mut wünschen. Es gibt eine Tendenz in der jungen deutschen Musik, besonders bei den jungen deutsch singenden Männern, zur Weinerlichkeit und Heulsusigkeit und Jammerlappigkeit. Also wenig Mut, wenig Frechheit, wenig Ecken und Kanten und viel so wehleidiges Gesäusel. Ich würde mir etwas mehr Mut wünschen, etwas mehr spannende Texte. Das muss gar nicht oberflächlich politisch sein. Das kann es sein, muss es aber nicht. Aber einfach Texte über originellere Dinge als dieses ständige Gejammer, was im Moment offenbar so en vogue ist. Ich nenne bewusst keine Namen, es soll sich keiner angegriffen fühlen. Mit wem ich was anfangen kann, ist Anne-Mai Kantereit. Die rumpeln zwar wie eine Schülerband, aber auf eine sehr charmante Weise.
Du hast auch mal gesagt, du würdest eigentlich keine Protestsongs machen wollen, du willst am liebsten einfach sagen, wie es ist. sozusagen das alte Augstein-Motto im Grunde genommen.
Das ist ja schon Protest genug.
Ja.
Denn es ist ja nicht gut.
Ja. So, dann kommen wir zur dritten und letzten Frage.
Ja, dann hätte ich noch eine Frage. Heinz, gibt es eine Initialzündung für dich? Gibt es einen Moment oder eine kurze Lebensphase, in der du dich bewusst entschieden hast, diesen Weg, den du ja jetzt so erfolgreich viele Jahre gegangen bist, einzuschlagen?
Ja, ganz eindeutig gibt es das, auf die Gefahr hin, dass ich das selber im Rückblick mythologisiere, aber ich habe darauf immer die gleiche Antwort gegeben. Die Initialzündung war das Who-Konzert in Münster im Oktober 1970. Das erste Konzert, auf dem ich gewesen bin. Ich durfte nur mit meinem Vater in die Halle. Ich war ja absolut minderjährig und sah auch so aus. Und das Konzert hat mein Leben geregelt. Hat mein Leben geregelt. Von dem Augenblick an war für mich klar, das möchte ich tun. Viele Jahre später hatte ich Gelegenheit, Pete Townsend das mal zu erzählen. Und er hat gelächelt, gütig wie ein alter Guru. Und hat mir die Hand aufgelegt, auf die Schulter hat er mir seine Hand gelegt und gesagt, gut gemacht, Sohn. Mach weiter so, Sohn.
Das war doch auch bestimmt beeindruckend, Keith Moon zu sehen, oder? Wenn der so durchdreht, wenn der da so am Schlagzeug irgendwie das halbe Ding. Also ich meine, haben die auch die Instrumente kaputt gemacht?
Nee, das haben sie an dem Abend nicht, aber ja. Es reichte schon, wie sie damit umgegangen sind.
Ja.
Also, Keith Moon zu sehen, das Fernsehen vermittelt davon nur einen unzureichenden Eindruck. Das ist, ich habe sowas nie wieder in meinem Leben gesehen. Also das, wie der rumgetobt hat auf seinem Schlagzeug, das ist unvorstellbar gewesen. Man muss dazu eben mit einrechnen, es war mein erstes Konzert, ich war noch sehr beeindruckbar, aber dieser Mann war völlig unnachahmbar. Also der arme Kenny Jones hat mir leid getan, als er die Nachfolge von Keith Moon antreten musste. Das war einer der schwierigsten Jobs in der Rockgeschichte. Keith Moon kann man nicht ersetzen, man kann ihn nicht nachmachen. Ja. Hat Kenny auch gar nicht versucht. Aber das war ein Erlebnis. Mein Vater war tagelang also schockiert von diesem Erlebnis, positiv schockiert und sagte, das ist doch nicht möglich. Wie kann denn ein Mensch so viel Kraft aufwenden, 2 Stunden lang so irrsinnig explodieren. Und wenn man dann weiß, was das für eine arme Sau war, der liebe Keith, der hatte nämlich Panikattacken in so schlimmer Form, dass jede Nacht auf Tour sein Roadie mit ihm im Zimmer schlafen musste. Von wegen Groupies. Groupies wahrscheinlich auch, aber die mussten dann irgendwann raus. Und wenn Keith schlafen wollte, musste sein Roadie, sein Schlagzeug-Roadie kommen und mit ihm im Zimmer schlafen, weil er nicht imstande war, vor Angst alleine zu übernachten. Ja. Das muss man sich mal reintun. Das ist Keith Moon in Reality gewesen.
Hat bestimmt dein Vater auch dann sehr stolz im Lehrerzimmer erzählt, wie es am Konzert war.
Ja, ja. Hat ihn unglaublich beeindruckt. Und ja, ich selber war so bis ins Mark erschüttert. Ich kam da nur raus und es war alles entschieden.
Sehr gut. Dann kommen wir jetzt zur beliebten Rubrik Skipper. Ich lese dir ein paar Songtitel vor und du sagst einfach, was dir dazu einfällt. Mhm. Oder wenn dir gar nichts dazu einfällt, sagst du einfach ja, Skip.
Ich hoffe, ich kenne sie überhaupt alle.
Ja, aber ich glaube ja. Es geht los mit Jein, fettes Brot.
Kenne ich nicht.
Ah ja. Dann, wenn es draußen grün wird, Manfred Krug.
Das Lied kenne ich nicht, aber ich habe selber gerade auf der Memorial-CD für Manfred Krug eins von ihm gesungen. Und zwar ein lateinamerikanisch angehauchtes Rosalie.
Ah, ja.
Das ist das schwierigste Lied gewesen, was ich je in meinem Leben singen musste. Ja, diese Jazz-Lines, vor allen Dingen im Bossa Nova-Bereich, haben Tonsprünge drin, die es in der Rock-Pop-Musik so gar nicht gibt. Ja. Also dagegen ist unsere Musik wirklich Kindergarten. Das war echt schwer zu singen und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit einer Big Band dieses Lied einzuspielen. Ich habe diese Stimme von Krug sehr gemocht als Sänger und als Schauspieler war er einfach eine unersetzliche Type. Also die meisten Leute lieben Liebling Kreuzberg. Ich fand ihn als Stöver, als Kommissar in Hamburg einfach eine unersetzbare Nummer. Seitdem Stöver nicht mehr ermittelt, sind die Hamburger Tatorte nie wieder richtig auf die Füße gekommen.
Ja, die Duisburger ja auch nicht, seitdem Schimanski nicht mehr ermittelt.
Ja, gibt auch keine mehr aus Duisburg, genau.
I Am the Walrus, Beatles.
Ist eines der vielen Beatles-Lieder, die gut sind und die in einer anderen Interpretation nochmal gewonnen haben. Also genau wie Joe Cocker mit Help From My Friends die Originalversion eigentlich übertroffen hat, hat Spooky Tooth I Am The Walrus gesungen und noch toller als die Beatles selbst. Weniger psychedelisch angelegt, mehr ja. als erdige Rock-Soul-Nummer. Aber das war die absolute Spitzenzeit der Beatles und damit haben sie ja so viele Türen aufgemacht und so viele Folgen gezeitigt, wie niemand sonst. Also von diesem Augenblick an blühte die Rockmusik richtig auf in 100 verschiedene Richtungen.
Ja.
Und das alles war eben mit Stücken wie I'm the Walrus und meinem Lieblingssong Strawberry Fields ja. Forever ging das alles los. Also da haben die Beatles natürlich auch mit einem technologischen Vorsprung, weil sie Geräte hatten mit George Martin, die kein anderer hatte,
ja.
Gezeigt, was alles geht.
Ich habe auch zuletzt mal per Zufall entdeckt und ich war irgendwie fast mittelschwer entsetzt, habe ich ein Video auf YouTube entdeckt, in dem Klaus Lage I'm the Walrus sehr früher Zeit gecovert hat.
Ach, guck an.
So sehr am Anfang seiner Karriere. Under Pressure, Queen und David Bowie.
Ja, dumm, 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 dumm.
Genau.
Gute Bassline. guter Song, guter Popsong. Und Bowie ist ein Hausheiliger für mich. Queen fand ich immer gut, also tolle Songs, haben aber nie mein Herz erreicht. Also ganz früher gab es diese unsinnige Diskussion Beatles oder Stones und ja. in meiner Generation gab es immer die Diskussion Led Zeppelin oder Queen.
Ah.
Und da ist meine Entscheidung eindeutig, nicht Queen.
Led Zeppelin.
Aber ein, ja, unbedingt. Aber ein guter Song und die Queen-Leute haben viele hervorragende Songs gemacht.
Ja.
Es ist nicht so, dass man wird ja immer so leicht missverstanden.
Ja.
Wenn ich jetzt sage, Queen ist nicht meine Lieblingsgruppe, dann heißt es gleich wieder, Kunze hasst Queen. Nein, das ist nicht der Fall. Ich hasse Queen nicht. Natürlich ist Mercury ein Ausnahmesänger und das ist überhaupt eine Ausnahmeband. Die können alle irrsinnig spielen.
Ja.
Und Under Pressure ist ein gutes Lied und Bowie allerdings spielt für mich in einer anderen Liga.
Bei mir ist ja so, ich liebe die frühen Queen und ich hasse die ab dem Moment, als denen jemand einen Synthesizer ins Studio gestellt hat. Als sie angefangen haben, so mit I Want to Break Free und so Synthi-Sounds zu experimentieren, da konnte ich die nicht mehr ertragen.
Es ist ja oft so, da könnte man eigentlich eine Doktorarbeit drüber schreiben, über den Fluch der erweiterten Möglichkeiten.
Ja.
Da beschreibst du etwas, das fast für alle zutrifft. In den Anfangszeiten, wenn man sich noch behelfen muss und wenn man sich ganz viel ausdenken muss, wie kriege ich das denn hin?
Ja.
Da ist fast alles besser als später, wenn alles da ist.
Ja.
Für mich das Paradebeispiel Kraftwerk.
Ja.
Die sind später hinter der Technologie ja unsichtbar geworden. Die sind verschwunden in ihrer eigenen Musik. Und früher, als sie sich überlegen mussten, wie mache ich denn das? Wie kann ich denn bloß so einen Sound irgendwie hinkriegen? War das alles tausendmal spannender.
Ja.
Also, was weiß ich, Radioactivity ist meiner Ansicht nach ein 100-mal besseres Album als Computerwelt.
Mhm. Wir sind frei von Blumfeld.
Kenne ich auch nicht. Ich kenne jedenfalls nicht bewusst. Ich kenne ja. Blumfeld schon.
Ja.
Habe auch mehrere Alben von denen. Auf welchem Album ist denn das?
Das ist auf dem Album nach dem, wo auf dem Graue Wolken war. Das ist Komm, sag es allen, wir sind frei.
Im Moment habe ich es nicht drauf, aber musikalisch fand ich Blumfeld ganz gut, also nicht schlecht. Textlich fand ich sie herausragend. Der Distelmeier ist einer der wenigen guten deutschen Texter.
Deswegen habe ich den auch mit reingenommen, weil ich mir gedacht habe, dass dir auch diese Sprache, die der benutzt, gefällt.
Ja,
weil
die
der auch etwas,
sehr, ja.
Die haben immer so eine Dringlichkeit, die Worte, die der benutzt und wie der die auch benutzt und so. Das ist schon echt sehr besonders. I Can't Fight This Feeling Anymore von REO Speedwagon. Ich habe mir gedacht, ich muss auch mal ein kitschiges Lied mit reinnehmen.
Das ist jetzt entweder ein Zufall oder du bist sehr, sehr gut informiert, aber dann frage ich mich, woher du das wissen kannst.
Also ich habe es tatsächlich reingenommen, weil ich es so super finde und gedacht habe, wir müssen auch mal
so einen Song. I Can't Fight This Feeling Anymore trifft mich immer mitten in den Solarplexus. Das ist das Lied, das Heiner und ich im Auto gesungen haben und gebrüllt haben, als wir zu Conny Plank gefahren sind.
Tatsächlich?
Ja. Eine meiner Lieblingsnummern.
Das ist auch ein super Song. Ich finde auch REO Speedwagon eine total unterschätzte Band. Also in Deutschland.
Ich kenne eigentlich nur dieses Lied und das finde ich mega genial. Also Hammer. Ach, eins cool. Der 10 besten Lieder der Welt.
Toll, das ist ja ein super Treffer.
Kann man wohl sagen.
Mal gucken, ob der nächste auch einer ist. Der Nippel von Mike Krüger.
Ja, das ist überhaupt der Song schlechthin. Von Mike lernen heißt siegen lernen. Mike Krüger ist ein sehr lieber Kollege. Ich habe ihn ein paar Mal getroffen. Und er ist auch einer dieser Comedians. Es gibt ja nur zwei Sorten von Comedians. Die einen, die sind immer so verrückt, wie sie auf der Bühne sind. Und die anderen sind eigentlich dann im Gespräch ganz normal. Und Mike ist ganz normal, ganz bodenständig und sehr nachdenklich und ruhig. Und schaltet dann eben um auf witzig. Und ja, das ist, vielleicht sollte ich es mal damit versuchen, ein richtiger Blödel-Hit.
Was ich so lustig finde, ist, das finde ich eigentlich fast noch besser, nachdem der Nippel ja so ein riesengroßer Erfolg war, war auf dem nächsten Album von Mike Krüger ein Song drauf, der hieß Der Knubbel. Da hat er dann offensichtlich versucht, dann nochmal anzuknüpfen, hat aber nicht mehr so gut funktioniert. Da ist es vielleicht eine Riesenreihe von Liedern, die dann noch Der Dödel, Der Dingsel,
Der Pickel,
ja, Der Pickel und so. Cat Scratch Fever von Ted Nugent.
Ted Nugent ist mir ein Begriff und ich habe auch, glaube ich, irgendwie ein Album von ihm, kenne aber keinen einzelnen Titel. Ist keiner so hängen geblieben, dass ich den Titel jetzt so richtig festmachen könnte. Ja. Guter Mann, laut, muskulös, heftig und ich habe ja durchaus eine schwache Seite für deutliche, konkrete Gitarren und das bedient er sehr gut.
Ja, deswegen habe ich auch, und da bei dem bricht mir immer so das Herz, weil ich finde auch diese alten Platten von dem Hammer, auch so diese Songs und diese Live-Alben, diese Gonzo-Alben und so, aber man kann den mittlerweile eigentlich nicht mehr gut finden, weil der jetzt so ein super Redneck-Obernazi ist. Und
ist er das?
Ja, und die ganze Zeit nur irgendwie erzählt, weiß nicht, irgendwelche Breitbart-News verkündet und so. Das ist ein bisschen gruselig geworden, der Typ auf seiner Ranch. Aber früher war der echt Hammer. Rapper's Delight, Sugar Hill Gang.
Kenne ich nicht.
Sie ist weg, Fanta 4.
Kenne ich auch nicht, aber Fanta 4 mag ich sehr. Ich habe mich nicht so bewusst mit den Einzelnen beschäftigt. Ja. Ich habe sogar letztes Jahr eine Laudatio auf sie gehalten, als sie einen Fred-J-Preis, den Texter-Preis bekommen haben. Ja. Also im Bausch und Bogen mag ich das, was sie machen. Ich finde das sehr kreativ, sehr, sehr witzig, sehr intelligent. Ja. Kenne aber kaum einzelne Titel. Also den mit freundlichen Grüßen natürlich und die da und so ein paar schon, aber den wüsste ich jetzt nicht so einzeln rauszupicken. Insgesamt machen die aber einen guten Job.
Ja, cool. Und jetzt noch zu Ehren deines Vaters, Purple Haze, Jimi Hendrix.
Ja, das ist eben eine von den Nummern, die eine Zeit definieren. Wenn man das hört, dann sieht man bestimmte WG-Zimmer mit Bastmatten und Bongos und Teppichen an der Wand und man riecht irgendwie Räucherkerzen und Shit und langhaarige Menschen, die sich nackt übereinander kugeln. Wenn man das geschafft hat, dass man eine Ära definieren kann mit ein paar Tönen, dann hat man es eben geschafft. Es ist ein Eckpfeiler der Rockmusik. Es ist ein unverzichtbarer Teil der Rockgeschichte. Und Jimi Hendrix war wohl doch der beste Gitarrist, den es überhaupt geben kann. Man kann nicht besser Gitarre spielen als Jimi Hendrix. Man kann höchstens genauso gut Gitarre spielen wie Jimi Hendrix.
Aber es ist immer, wenn man so alte Videoaufnahmen von ihm sieht, dann man erblasst so vor Neid, wenn man sieht, wie das aussieht, wie der Gitarre gespielt hat, weil es sieht wirklich aus, wenn er so ganz leicht die nur berührt und da irgendwie gar nicht so völlig mühelos darauf rumwandert irgendwie.
Der war nicht normal, der hat ja wirklich, der hat seine Gitarre mit ins Bett genommen, der hat noch während er schlief gespielt und gegriffen. Also die Gitarre war wirklich ein Körperteil von ihm, das gehörte so zu ihm wie angewachsen und ein Ausnahmegitarrist, unerreicht und auch unerreichbar.
Ja. Lieber Heinz, ich wünsche dir noch ganz viele, ganz großartige Touren, ganz großartige Alben wünsche ich uns vor allem noch von dir.
Wenn der Herrgott mich noch ein wenig lässt.
Ganz viele weitere großartige Alben. Ich wünsche dir, dass das mit dem Roman eines Tages Klick macht und du den schreibst und dass wir noch ganz viel von dir hören und ganz viel mit dir zusammen erleben.
Ich habe vorgestern eine tolle Anekdote gehört, die ich mir jetzt als Beispiel nehme. Der greise Robert Stolz, der Operettenkönig, hat mit 91 Jahren noch einen 10-Jahres-Vertrag unterschrieben und hat bei der Unterschrift einer Promotion-Frau, die ich gut kenne, mit 91 in den Hintern gekniffen. So will ich auch werden.
Sehr gut. Vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne. Bis bald.
Ciao.
Songpoeten ist ein Podcast von Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Demar, moderiert von Nils Bogelberg und produziert von Maria Lorenz Pulatis.de. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony Music Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song, wann immer, wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.